Herzlich willkommen zum 16. Vergabetalk. Heute mit meinem Gast Mikis Waschl, CDO der Umdasch-Gruppe. Herzlich willkommen, Mikis.
Vielen Dank für die Einladung. Freue mich, dabei zu sein. Dankeschön.
Unser Thema wird heute sein, der Umbruch in der Baubranche, Transformation in den Bereichen Nachhaltigkeit, Kultur und insbesondere dein Thema Technologie. Aber ich möchte dich vorher ein bisschen vorstellen für unsere Zuseherinnen. Bei der Vorbereitung auf unseren Talk habe ich eine Gemeinsamkeit entdeckt, nämlich dass wir beide im selben Gymnasium waren, im Theresianum, im 4. Wiener Gemeindebezirk. Mich hat es ein bisschen geschädigt und die Lehrer offensichtlich, weil nach der 4. Klasse bin ich dort weggegangen. Du hast es bis zum Ende durchgehalten, hast aber auch erzählt, dass es da durchaus Brüche gegeben hat. Und es gibt einen sehr prominenten Kollegen von uns, und das wäre auch mein Gastgeschenk heute, ich ziehe das vor, ja. Tonio Schachinger, Echtzeitalter. Der Deutsche Danke. Buchpreis 2023 von einem Ex-Kollegen von uns, der, sagen wir mal, auch eine differenzierte Sicht auf das Theresianum hatte.
Sehr schön, danke vielmals, toll.
Nach deiner Zeit im Theresianum hast du ein Studium in Koblenz angeschlossen, Wirtschaftsingenieurwissenschaften. Nach diesem Abschluss hast du noch eins draufgesetzt auf der Fachhochschule Krems mit Facility Management und Property und bist dann ins Berufsleben eingestiegen. Aber bevor du eingestiegen bist, warst du auch schon im Rahmen von Praktika bei der Formel 1 aktiv. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen?
Ja, gerne. Also ich habe tatsächlich mit 15 oder 16 meine ersten Schritte im Berufsleben gemacht und habe dort ein in der Steiermark ansässiges Unternehmen kennengelernt über meinen Vater, die verschiedene Dienstleistungen rund um das Eventmanagement angeboten haben. Also alles, was man halt bei so Events braucht, von Hostessen über Garderoben, über Security, Kasse, also alles, was man halt so braucht und klassische Studentenjobs im Rahmen von Veranstaltungen sind. Und hatte das Glück, dass ich nach den ersten Bewerbungs- und Bewährungsveranstaltungen, die ich gemacht habe, dann auch zur Formel 1 mit durfte und habe das dann über viele Jahre mit sehr viel Freude gemacht, weil das natürlich als Student und junger Mensch eine tolle Geschichte ist, wenn man viel von der Welt sieht und auch noch ein bisschen was dafür bezahlt bekommt. Und das hat mir, wie gesagt, sehr, sehr viel Freude gemacht, hat auch neben dem Studium ein bisschen ein zusätzliches Taschengeld ermöglicht und insofern war das ein ziemliches, ehrlicherweise, Idealszenario neben dem Studium.
Aber du bist da nicht in die Welt des Formel-1-Zirkus abgedriftet, aber im positiven Sinn, sondern du bist dann dazugestoßen, einerseits zur Unternehmung deines Vaters, andererseits hast du aber auch selber Unternehmen gegründet. Erzählst du uns bitte ein bisschen was über diese Zeit und vor allem auch jener Entschluss, der dich dann, ich glaube, im Laufe des letzten Jahres dazu gebracht hat, diese Unternehmen auch wieder zu verkaufen, um ganz was Neues zu machen.
Also es war nicht immer klar, dass ich nicht abdrifte in die Formel 1, muss man auch dazu sagen. Ich habe das 7 Jahre gemacht und das war natürlich eine aufregende Zeit. Bin aber retrospektiv betrachtet sehr froh, dass ich dann auch irgendwann ziemlich zeitgleich mit dem Abschluss des Studiums auch meine Zelte im Eventmanagement abgebrochen habe. Wir haben 2013 habe ich gemeinsam mit zwei Partnern, oder 2012 glaube ich, mein erstes Unternehmen gegründet. Das war damals ein Unternehmen, das sich mit der Lebenszykluskostenprognose für Bauwerke beschäftigt hat. Relativ simpler Zugang in Wirklichkeit. Wir hatten einen Einheitspreisspeicher für Richtungskosten, einen Einheitspreisspeicher für Folgekosten, haben daraus Gebäudeelemente gebildet und das auf 33 oder 40 Jahre hochgerechnet. Das hat irrsinnig viel Spaß gemacht, hat mich irrsinnig begeistert. War aber auch ein klassischer Fall von Product Market Fit nicht gegeben. Damals war das Thema Lebenszykluskosten, sage ich mal, für Vordenker und Innovatoren mit Sicherheit schon ein wesentliches. Aber im Gesamtkontext der Immobilienwirtschaft haben Lebenszykluskosten noch nicht die Bedeutung gehabt, die sie heute haben. Also ich glaube, ich hätte heute wahrscheinlich, hätten wir wahrscheinlich wesentlich mehr Erfolg mit dem Produkt gehabt als 2012, 13. Nichtsdestotrotz war es für mich dennoch wertvoll. Einerseits, weil kein kaufmännischer Schaden entstanden ist, aber, und das war für mich toll, es ist ein irrsinniger Schatz an Learnings für mich entstanden. Einerseits, was die Innovationsbereitschaft unserer Bau- und Immobilienwirtschaft betrifft und auch das Thema Nachhaltigkeit ist das erste Mal für mich damals greifbarer geworden, wo wir da stehen. Und andererseits waren es für mich die ersten Schritte im Bereich der Entwicklung eines digitalen Produkts, eines digitalen Offerings. Und insofern bin ich für diese Zeit damals auch sehr dankbar und empfinde sie als sehr wertvoll. Ich bin danach in die elterliche Firmengruppe eingestiegen und habe, wie man es, glaube ich, so als junger Wilder dann machen musste, auch ein bisschen meine Handschrift hineingebracht und das Ganze weiterentwickelt. Wir haben dann auch recht schnell den Generationenwechsel vollzogen und wir haben dann letztlich diese Firmengruppe zu einem der erfolgreichsten Anbieter im Bereich Digitalisierung des Asset Facility und Property Managements in Österreich gemacht. Wir haben in einer Zeit dort ca. 20 Millionen Quadratmeter digitalisiert. Wir hatten, ich glaube, im letzten Monat, wo ich dabei war, 250.000 wiederkehrende User im SaaS- und B2B-Bereich. Nichtsdestotrotz kam über die letzten ein, zwei Jahre so schleichend, also kontinuierlich und dann doch plötzlich die Erkenntnis bei mir, dass ich neugierig bin, nochmal was anderes zu tun. Der erste Indikator war, dass ich begonnen habe, sehr viel im Bereich der Erwachsenenbildung zu machen. Ich unterrichte auf Hochschulen in Wien und bis Berlin und am BFI und vielen anderen Bereichen noch. Ich bin im Board der IFMA, der International Facility Management Association, wo ich seit 2022 auch Präsident sein darf. Ich habe in verschiedene Startups investiert. Also ich habe gemerkt, dass so das Interesse für andere Dinge da ist und dass letztlich, das war die Erkenntnis dann letztes Jahr im April, dass der Wirkungsgrad zwischen dem, was ich aufgebaut habe und mir nachlässt. Und Unentschlossenheit oder Unsicherheit des Eigentümers und Geschäftsführers ist mit Sicherheit etwas, was ein Unternehmen in einer doch sehr volatilen und disruptiven Zeit, in der wir leben, nicht braucht. Und die Erkenntnis war mit Sicherheit keine einfache, aber auch eine sehr klare, dass ich bereit bin, noch einmal was Neues zu machen. Und dann hatte ich Glück, also manchmal braucht man Glück auch im Leben und ziemlich zeitnah mit dieser Erkenntnis kam ein Übernahmeangebot. Wo ich mir mit dem Käufer auch recht schnell einig geworden bin und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe am 20. Dezember letzten Jahres die Unternehmen, wo ich signifikante Beteiligungen hatte und auch operativ tätig war, verkauft.
Aber diese Unternehmen gibt es nach wie vor, den Mitarbeiterstand gibt es und die Projekte, habe ich gehört, sind nicht weniger geworden.
Nein, also das läuft erfolgreich weiter und das war mir auch wichtig. Deswegen bin ich froh, dass es auch dieser Partner geworden ist, der es gekauft hat. Das war über viele Jahre einer unserer größten Kunden. Das heißt, sowohl Mitarbeiter als auch andere Kunden sind mit dem neuen Eigentümer bekannt. Da ist jetzt für niemand große Ungewissheit gewesen, was da passiert und wie es weitergeht. Und der Käufer ist auch ein familiengeführtes Unternehmen. Das heißt, auch das Mindset, sage ich mal, ist ein in vielen Bereichen vergleichbares. Insofern, das läuft stabil weiter und auch die Potenziale, die ich gesehen habe, dass der neue Eigentümer in gewissen Bereichen vielleicht nochmal seine Handschrift und seine Impulse hineinbringen kann, wo ich vielleicht auch gar nicht mehr weiterwirken hätte können, das zeigt sich, dass das passiert und insofern, glaube ich, ist das für alle eine gute Entwicklung, eine gute Entscheidung gewesen.
Ab 1. September letzten Jahres hast du dann deine neue Funktion angetreten, CDO, also Chief Digital Officer in der Umdasch-Gruppe. Ein österreichisches Paradeunternehmen mit mehr als 8.000 Mitarbeitern weltweit, Sitz in Amstetten in Niederösterreich. Wir kommen immer wieder dann auf diese neue Funktion zurück. Ich möchte es dann bei den unterschiedlichen Themen noch einpflegen und abtasten. Zum ersten inhaltlichen Thema der Nachhaltigkeit in der Bau- und Immobilienbranche. Wir wissen ja, dass der CO2-Fußabdruck der Baubranche verheerend ist. Also mindestens ein Drittel insgesamt wird Bau- und Immobilienbranche dafür verantwortlich gemacht. Der Ressourceneinsatz ist enorm und auch die Abfallproduktion aus der Bauwirtschaft. Müssen wir das ändern und wenn ja, wie? Was sind da die Herangehensweisen, etwa auch in der Untersgruppe?
Die kurze Antwort wäre ja, wir können und wir müssen es ändern. Die etwas ausführlichere und auch für unsere Zuhörer spannendere Antwort folgt zugleich. Es gibt da natürlich ein breites Spielfeld. Das naheliegendste ist natürlich in der Produktion, du hast angesprochen, natürlich Zement und Beton ist einer der größten CO2-Verursacher, die wir weltweit haben. Da passiert irrsinnig viel, also wenn man mit den großen Herstellern spricht, es gibt neue Rezepturen mit allen Konsequenzen, die dazu führen oder die das bewirkt. Man kann aber auch in den Bauabläufen selbst natürlich Innovationen entwickeln und die PS auf die Straße bringen, die zu Effizienzen führen, die zu verbesserten Lieferketten auch führen, die zu verbesserter Logistik vor Ort führen, die zu geringeren Vorhaltezeiten auf der Baustelle führen, die letztlich unsere Prozesse effizienter und schlanker machen. Ja, und da sind enorme Potenziale drinnen. Das heißt, wir haben sie auf der Produktseite, die Potenziale, wir haben sie auf der Prozessseite, die Potenziale. Insofern, da ist viel möglich, da passiert auch viel, gerade wir als Untersgruppe beschäftigen uns höchst intensiv, schon seit längerer Zeit, also auch vor ESG mit dem Thema Nachhaltigkeit sind meines Wissens der erste Hersteller in unserem Bereich, der auch für alle Produkte einen Carbon Footprint darstellen kann. Also wir sind da sehr, sehr intensiv tätig und mit aller Konsequenz, die der Sache auch geschuldet ist.
Was sind die Hauptprodukte, die UNDASCH weltweit vertreibt? Also ich kenne auch aus meiner Zeit als Ferialpraktikant natürlich die Doka-Schalungsplatten, die gibt es ja nach wie vor.
Genau, also die UNDASCH-Gruppe besteht grundsätzlich aus drei Divisionen. Die größte Division und die mit der größten Strahlkraft wahrscheinlich auch ist die Doka mit Schalung und Gerüstbau. Da sind wir einer der Weltmarktführer, sind in allen Kontinenten vertreten. Die zweite Division ist die UNDASCH Storemakers, im Ladenbau tätig, vom klassischen Regal, wenn man so möchte, bis hin zur digitalen Self-Checkout-Kasse, also auch ein klares digitales Offering dort dabei. Und das dritte ist die UNDASCH Group Ventures. Das ist so unsere, wie der Name sagt, Venture-Capital-Einrichtung, aber auch Disruptionseinrichtung, wo wir versuchen, neue Technologien, Innovationen, neue Produkte rund um unsere Kerngeschäfte, Ladenbau und Construction zu entwickeln, zu etablieren und an den Markt zu bringen.
Jetzt hast du dir eine Branche ausgesucht oder die Branche hat sich dich ausgesucht, die im Vergleich zu anderen Branchen, was insbesondere die Produktivität anbelangt, hinterherhängt. Die Baubranche ist eine ganz eigene, das hängt auch die Menschen, die dort arbeiten, das hängt vielleicht auch mit den Produkten, es wird gebaute Umwelt produziert, es ist sehr auch erdverbunden und mit viel Materialeinsatz, wie besprochen, verbunden, hängt vielleicht auch damit zusammen, positiv einerseits die Handschlagsqualität, die man den Bauleuten immer nachspricht, andererseits aber auch eine Streitkultur, die auch gerichtlich Claim, Anti-Claim sehr entwickelt ist. Wie siehst du hier diese Kultur der Bau- und Immobilienwirtschaft? Ist das im Umbruch mit einer neuen Generation U40, U30, die ins Berufsleben einsteigt? Wollen die noch so konfrontativ arbeiten, wie es die Altvorderen getan haben?
Also da sind jetzt zwei Aspekte in deiner Frage drinnen. Das eine ist der Aspekt Produktivität, zu dem ich vielleicht auch ein, zwei Sätze sagen möchte, einleitend. Und das zweite der Aspekt Kultur. Zur Produktivität, ja, es gibt diese bekannte und mittlerweile vielleicht sogar fast unpopulär wahrgenommene, ich glaube, McKinsey-Studie ist es, seit vielen Jahren kommt sie in jedem dritten Vortrag in der Bauwirtschaft vor, zur Produktivitätsentwicklung, wo sich also darstellt, dass wir in der Bauwirtschaft circa ein Viertel oder ein Fünftel nur der Produktivitätssteigerungen realisieren konnten, wie alle anderen Industrien. Es gibt auch Statistiken, die sogar sagen, dass wir seit 1964 also eine Stagnation im Bereich der Produktivitätsentwicklung in der Bauwirtschaft haben. Das ist auf der einen Seite nicht sehr erfreulich, das ist aber auf der anderen Seite auch durchaus einer der Punkte, die mich dazu bewogen haben, in die Bauwirtschaft zu gehen, weil das natürlich bedeutet, dass hier noch ein gewisses Potenzial da ist und dass man hier viel tun kann und muss. Und das ist auch der perfekter Übergang zum zweiten Teil deiner Frage, nämlich zur Kultur. Die nächste Generation hat eine andere Erwartungshaltung. Das konfrontative Arbeiten hat auch der Vorgeneration nicht nur Spaß gemacht, aber bei der nächsten Generation, bei der Generation Z, die jetzt kommt, kriegt das nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ich hatte unlängst als Präsident der IFMA dürfen wir einmal im Jahr den FM-Day ausrichten. Da war unter anderem die Staatssekretärin Plagholm zu Gast und hat, ich finde, sehr schön dargestellt, dass wir ein bisschen weniger letzte Generation und ein bisschen weniger Pessimismus und ein bisschen mehr Generation Z, wo das Z für Zuversicht und Zukunft steht, wieder darstellen müssen. Und ich merke das selbst, ich habe ein Patenkind, das 19 Jahre alt ist. Diese Generation will einen Purpose haben. Die kennen die Probleme unserer Zeit und sie wollen einen Purpose haben und auch aktiv daran mitarbeiten. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, hier wieder ergebnisorientiert, aber im Sinne nicht nur des Profits, sondern auch der Generationengerechtigkeit und der Zukunftssicherheit und der Perspektive zu arbeiten, dann haben wir eine große Chance in der Bauwirtschaft, auch die besten Talente wieder für unsere Branche zu gewinnen und uns vielleicht nicht abwandern zu sehen zu Apple, Google, Red Bull oder sonst irgendwas. Das ist eine große Chance und ich würde auch durchaus den Appell für neue Berufsbilder an der Stelle platzieren. Ich kenne kaum ein Bauprojekt, wo es einen Innovationsmanager gibt. Und ich glaube, das wäre ein guter Ansatz, hier auch wieder Offenheit für Innovation zu haben und auch natürlich das rechtliche und das gesetzliche Rahmenwerk da durchaus auch Anreize zu schaffen, um diese Innovationen versuchen zu können, eine Fehlerkultur zu entwickeln, ohne dass gleich die Kettenreaktion an Claims, die du angesprochen hast, entsteht.
Ich möchte bleiben bei den Stichworten Gesetz, gesetzliche Rahmenbedingungen, Regulatorik. Du hast in einem Interview, das ich gehört habe, sehr pointiert formuliert, eine der größten Innovationshürden heute sind Gesetze und Normen. Glaubst du, dass auch wir im vertraglichen Bereich etwas dazu tun können, das zu ändern, sprich neue Formen des Miteinanderumgehens in Verträgen, also alternative Vertragsmodelle, Stichwort Allianzverträge? Ist das etwas, was dieser Generation Z vom Mindset entspricht und das auch tatsächlich Verbesserungen in den Prozessen bringen würde?
Absolut. Es geht nur gemeinsam und Kollaboration ist ja ein Stichwort oder ein Schlagwort, das wir jeden Tag im Alltag überall sehen. Das fängt an jetzt beim simpelsten Beispiel, das wir jeden Tag verwenden, Microsoft Teams und Co. Ja, also Kollaboration ist ein Stichwort der Stunde und das muss sich auch in den Arbeitsmethoden und Arbeitsmodellen, die wir leben, wiederfinden. Da ist die Bauwirtschaft davon keinesfalls ausgeschlossen, wenn wir wieder mehr gemeinsam agieren und im Sinne des Gemeininteresses. Dann kann auch Innovation, dann kann auch Veränderung entstehen. Es müssen da beide Seiten, die Auftraggeber als auch die Auftragnehmerseite, mitspielen. Das wird einseitig nicht funktionieren. Also ich kenne wenig Beispiele, wo Innovation einseitig funktioniert hat. Und insofern stimme ich dir dazu 100% zu, dass wir eine andere Kultur brauchen und dass wir auch die Vertragswerke dazu brauchen, dass wir auch in der Gesetzgebung die Möglichkeiten dazu brauchen und vor allem in den Standards, die auch in der Bauwirtschaft verwendet werden. Da gibt es zaghafte Entwicklungen in die Richtungen, würde ich mal sagen. Wir haben jetzt gerade die neue Wiener Bauordnung, die eine oder andere Innovation im Nachhaltigkeitsbereich zulässt. Das ist mit Sicherheit ein guter Schritt. Andere Themenbereiche wie Digitalisierung und auch, sage ich mal, die Kulturtransformation sind weniger prominent drinnen, als wir uns das gewünscht hätten. Aber Step by Step geht es, glaube ich, in die richtige Richtung.
Ein weiterer Sager von dir, aber auch im positiven Sinn gemeint ist, Nachhaltigkeit braucht Digitalisierung, Digitalisierung braucht Nachhaltigkeit. Ich möchte das vielleicht jetzt sogar um die Baukultur erweitern, also Baukultur, Vergabekultur, Nachhaltigkeit braucht Digitalisierung und vice versa. Womit wir jetzt bei unserem dritten Themenkreis der Technologie wären, deine neue zentrale Funktion in der Umtaschgruppe. Kannst du uns ein bisschen was hier über die Entwicklungen, die bevorstehen, erzählen? Ich meine, wir wissen, dass Digitalisierung im Baubereich vor allem mit dem Schlagwort BIM verbunden ist. Ich möchte jetzt keine BIM-Diskussion veranstalten, weil das sollte eigentlich gegessen sein, das Thema. Ist es leider noch immer nicht, aber wir schauen noch einen Blick weiter in die Zukunft. Welche Technologien zeichnen sich hier am Horizont ab und was sind deren Anwendungsgebiete?
Also das Technologiefeld ist recht breit und verändert sich auch schneller denn je zuvor. Nichtsdestotrotz gibt es, glaube ich, ein paar Punkte, die man herausarbeiten kann, die auch stabil sind. Das eine ist natürlich das Thema und die Methodik BIM. Ich bin bei dir, also ich versuche die Diskussion, ob BIM jetzt bleibt oder nicht, auch nicht mehr zu führen. BIM ist da, BIM ist notwendig, ohne BIM wird es nicht gehen und da ist ein Haken dran. Das, was vielleicht wichtig ist in dem Kontext, ist, IT hat ja zwei Buchstaben, Information und Technologie. Und ich würde mal sagen, wir haben uns die letzten 15 bis 20 Jahre sehr intensiv im Bereich dieser digitalen Transformation oder digitalen Revolution, kann man sie vielleicht sogar nennen, mit dem T beschäftigt, mit der Technologie. Und jetzt wird die Zeit kommen, wo wir uns sehr stark mit dem I beschäftigen werden, mit der Information, was auch, sage ich einmal, das, die Performance und Produktivität der Digitalisierung fordern wird. Wir haben viel gemacht, es ist viel da. Ich glaube, es ist auch mehr erreicht, als in der Außenwahrnehmung manchmal dargestellt ist oder wahrgenommen wird. Nichtsdestotrotz kommen jetzt die Zeugnistage auch für die digitale Transformation, wo man Ergebnisse präsentieren muss, wo man Produktivitätssteigerungen präsentieren muss. Da gibt es viele Technologien, die sich dafür anbieten. Ich würde vielleicht drei herauspicken, die mir persönlich auch wichtig sind. Das eine ist das Thema Cloud. Cloud ist glücklicherweise ähnlich wie das Thema BIM jetzt auch 10 Jahre später kein Hochverratsvokabel mehr in Österreich. Also die Cloud ist per se nichts Böses mehr. Die allermeisten sind dort auch schon. Wir haben vorhin über das Thema Kollaboration gesprochen. Dafür ist Cloud ein wesentlicher Enabler und auch nicht mehr wegzudenken. Das zweite Thema jetzt in aller Munde, künstliche Intelligenz. Da wird sehr viel darüber gesprochen. Wir haben noch nicht in dem gleichen Umfang, wie wir darüber sprechen, auch die Anwendungen meiner Einschätzung nach in aller Breite in der Bauwirtschaft. Aber da sind viele, viele zarte Pflänzchen, die am Entstehen sind, die auch sehr vielversprechend sind. Es gibt eine irrsinnig breite Palette möglicher Anwendungsfälle. Dieses Thema ist auch gekommen, um zu bleiben. Und hier wird es eine irrsinnige Beschleunigung in den nächsten Monaten geben. Ich war jetzt gerade auf einer ganzen Reihe von Veranstaltungen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ich glaube, wir sind Zeitzeugen einer enorm spannenden Zeit, was hier in den nächsten 6 bis 18 Monaten passieren wird. Das können wir uns jetzt, glaube ich, noch gar nicht alles vorstellen und ich freue mich da irrsinnig drauf.
Können wir vielleicht für unsere Zuseherinnen 2 bis 3 Beispiele bringen, wo künstliche Intelligenz in naher Zukunft auf der Baustelle sichtbar wird? Also der Drohnenbeflug und das Begutachten des Zustandes von Brückenbauwerken etwa, über die Bilddiagnostik, die wir ja auch kennen aus dem medizinischen Bereich, wo AI einfach durch die Rechenkapazitäten hier den menschlichen Möglichkeiten weitest voraus ist. Welche Technologien könnten wir mit AI-Einsatz noch sehen in den nächsten 2, 3, 5 Jahren?
Also ich glaube, das Feld ist enorm breit, wie gesagt. Ich glaube, es wird mit Sicherheit ein Thema sein, die Berechnung oder die Betrachtung unterschiedlicher Simulationsansätze, Planungsalternativen, aber auch die Erkennung von Anomalien, die Erkennung von Ineffizienzen. Ich bin nicht ein Verfechter des Teams derjenigen, die sagen, wir haben zu wenig Daten. Ich glaube, wir haben mehr als genug Daten. Wir haben nur bis jetzt sehr wenig daraus gemacht. Da wird uns künstliche Intelligenz natürlich helfen, aus diesen Daten auch Kapital zu schlagen. Also der Spruch, Daten sind das neue Öl. Ich glaube, wir sind sehr knapp dran, dass Daten auch wirklich kommerzialisierbar werden. Und da wird uns die künstliche Intelligenz helfen. Auch in Bereichen wie Autonomous Driving zum Beispiel, Robotik und Co. Das sind alles Dinge, wo uns die künstliche Intelligenz helfen wird.
Und bei den Daten sind wir da eher am Anfang im Planungsprozess, dass die Stakeholder davon profitieren werden, sprich Haustechnikplanung mit künstlicher Intelligenz. Oder am Ende des Prozesses aus dem FM-Bereich, dort mit den Daten und dem Smart Building, das muss ja kein Widerspruch sein. Aber wo siehst du im Prozess Planen, Bauen, Betreiben die meisten Nutzen voraussichtlich?
Ich glaube, dass die Rückkoppelung, das Lernen ein sehr wesentlicher Punkt sein wird. Ja, es wird jetzt mal mit Sicherheit die nächsten 2, 3, 4 Jahre noch sehr stark darum gehen, weiterhin Daten zu sammeln, aber dann aus der Auswertung dieser Daten, aus der Analyse dieser Daten dann zu lernen. Und das trifft alle Lebenszyklusphasen gleichermaßen. Ja, zu sehen, welche Planungsfehler gab es, daraus zu lernen, Schablonen daraus zu generieren, Learnings daraus zu generieren, wie man es in Zukunft vielleicht effizienter planen kann. Das Gleiche in der Richtungsphase. Wo hat man zum Beispiel in der Richtung, warum gab es im dritten Regelgeschoss eine Anomalie, die es im vierten Regelgeschoss nicht gab, daraus zu lernen und genauso im Betrieb zu lernen. Wie haben sich die Dinge, die ich irgendwann einmal geplant habe, im Betrieb vielleicht wirklich dargestellt? Wo habe ich im Betrieb Ineffizienzen? Natürlich, ich habe mich jetzt viele Jahre mit der Betriebsphase intensiv beschäftigt, bin ich der Überzeugung, aufgrund von allen Dingen, die ich dort gesehen und gelernt habe, dass dort sehr hohes Potenzial drinnen ist. Hier treibt uns ESG auch. Die Betriebskosten, ich habe vorhin erzählt, ich habe mit Lebenszykluskosten mal begonnen. Die Betriebskosten waren die letzten 10 bis 15 Jahre in den seltensten Fällen jetzt ein Thema, das im Detail betrachtet und hinterfragt worden ist. Das ist jetzt vorbei. Ja, Betriebskosten sind ein Thema. Man hat in Wien immer spaßhalber gesagt, was sind die drei wichtigsten Dinge bei einer Immobilie? Lage, Lage und Lage. Auch das ist vorbei. Wenn ich verhindern möchte, dass ich ein Portfolio voller Stranded Assets habe, dann muss ich jetzt plötzlich auch den Betrieb betrachten. Und aufgrund dessen, dass das die kostenintensivste, die längste und auch die CO2-intensivste Lebenszyklusphase ist, sehe ich naturgegebenermaßen dort auch ein sehr hohes Potenzial. Aber wie gesagt, Rückkoppelung ist für mich das Schlagwort. Alles, was wir im Betrieb lernen, alles, was wir in den Phasen lernen, dann für künftige Projekte und für künftige Planungen und für künftige auch Sanierungen, weil das wird das größere Thema sein als der Neubau in den nächsten Jahren, hier zu lernen, da sehe ich das große Potenzial. Und einen Satz noch abschließend, weil ich habe nur zwei der drei großen Technologien genannt, die ich sehe. Das dritte, was kommt, was noch sehr weit weg scheint, aber ich glaube, sehr rasch doch hier sein wird, ist das Thema Quantencomputing, weil uns das einfach in der Rechenleistung noch einmal, wie der Name sagt, einen Quantensprung bringen wird. Ich habe das Glück gehabt, vor einigen Monaten im Research Center von IBM nördlich von Manhattan zu Gast zu sein und habe dort durchaus imposante Dinge gesehen und gelernt, entgegen meiner bisherigen Meinung, dass ich das doch noch erleben werde, dass es einen serienfähigen Quantencomputer mit Anwendungsfällen gibt, die ich auf einer täglichen Basis auch nutzen kann. Und nur damit man das vielleicht auch für die Zuhörer ein bisschen greifen kann, was da passiert. Das, was ein Supercomputer heute in 45 bis 50 Jahren berechnen könnte, berechnet ein Supercomputer mit 70 Qubits, wie ich ihn bei IBM gesehen habe, in 5 bis 6 Sekunden. Das ändert alles. Und ich sage mal, wenn man dieses Dreieck aus Cloud, AI und Quantum in Einklang bringt, das ist eine große Aufgabe, aber wenn man das schafft, dann ist da ein großer Hebel dahinter.
Jetzt hast du gesagt, du wirst das noch zu deinen Lebzeiten erleben. Du bist 36. Sprechen wir da von mit 86 oder wird es früher sein, dass du das erlebst?
Es zeichnet sich momentan ein Dreikampf ab, zumindest in dem, was ich wahrnehme und überblicken kann, zwischen IBM, Google und Microsoft. Das sind die drei, die im Thema Quantencomputing wohl am kürzesten vor dem Durchbruch sind. Meine Einschätzung ist, dass wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren hier einen marktauglichen Zugang bekommen. Also ich schätze mal deutlich vor 86.
Und welcher dieser drei Technologien wird dich in der Umtauschgruppe in deiner Funktion besonders beschäftigen? Oder sind es alle drei und weitere?
Ich glaube, es ist das Zusammenspiel dieser drei und vieler anderer Technologien. Wir leben in einer enorm schnelllebigen Zeit. Die Use Cases sind sehr unterschiedlich. Auch wir als Undersch sind einerseits im Hardware-Business, aber natürlich auch im digitalen Business, wenn man so möchte, im Bits and Atoms-Business. Das heißt, je nachdem, welchen Use Case ich habe, wird sich auch das Technologieset verändern. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man einen guten Querschnitt hat, dass man vor allem eine gute, um in der Ortbetonsprache zu bleiben, ein gutes Fundament hat. Dass man sich mit den Dingen gewissenhaft beschäftigt und auch zu klaren Entscheidungen kommt, was für welchen Use Case die richtige Technologie und das richtige Technologie-Stack ist. Ich würde mich da jetzt nicht auf eine Technologie festlegen, weil auch die Zeit zu dynamisch ist dafür. Jetzt momentan ist mit Sicherheit das Thema Cloud und AI eins, das sehr prägend ist. Ich würde mich aber nicht darauf festlegen, dass ich das in einem Jahr auch noch so beantworte. Dafür ist die Zeit zu volatil und zu dynamisch.
Wir kommen jetzt, danke für diesen Ausblick in die Zukunft, wir kommen jetzt zu unserem letzten Thema, das dir ein persönliches Anliegen ist, wo du auch ein persönliches Engagement zu einem leider sehr ernsten Thema entwickelst. Aus der persönlichen Bekanntschaft und Freundschaft, glaube ich, mit zwei jungen Menschen, die an dieser Krankheit leiden, hat sich eine Bewegung entwickelt, diese Krankheit in die Öffentlichkeit zu bringen. Und es ist dir ein Anliegen, und ich würde mich freuen, wenn du da jetzt ein paar Worte dazu sagen kannst, das etwas ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu heben.
Ja, danke vielmals auch, dass ich die Gelegenheit dafür bekomme, Stefan. Mir ist das tatsächlich ein persönliches Anliegen. Ich bin heute mit meinem Roller hierher gefahren zu dir. Ich bin jetzt in der Lage, mit dir ein angenehmes Gespräch in toller Atmosphäre zu führen, über Themen, die uns bewegen, die uns treiben, über die Zukunft. Ich werde im Anschluss vielleicht hier noch in der Nähe auf den Rochusmarkt gehen und dann wahrscheinlich Mittagessen. Warum erzähle ich das? Weil das alles Dinge sind, die für uns und für die Zuhörer selbstverständlich sind. Menschen, die an ME/CFS erkrankt sind, können nichts davon tun. Ein sehr enger Freund von mir ist an dieser Krankheit erkrankt. Er ist gleich alt wie ich, 36 Jahre alt, ist seit Jahren bettlägerig. Jede kleinste Anstrengung führt für ihn zu einer chronischen Erschöpfung, die auch dauerhaft ist. ME/CFS ist eine Krankheit, die wenig Wahrnehmung bisher hat in der Öffentlichkeit und ich bin sehr dankbar, dass ich die Gelegenheit dafür heute bekomme, diese Krankheit auch ein bisschen anzusprechen und zu thematisieren. Es gibt auf der Homepage mecfs.at die Möglichkeit, sich ein bisschen dazu zu informieren. Es sind über 10.000 Österreicher betroffen in unterschiedlichen Schweregraden. Das führt zu chronischer Erschöpfung, das führt teilweise zur Arbeitsunfähigkeit, das kann dazu eben führen, dass man bettlägerig ist, dass man geräuschempfindlich ist, dass man bei geringster Belastung einfach enorme Erschöpfungs- und Schmerzzustände bekommt. Es ist ja auch in den letzten Monaten bekannt, dass die Familie Ströck hier eine Stiftung auch ins Leben gerufen hat, die We and Me Foundation, die auch eine eigene Homepage hat, wo man sich auch engagieren kann. Ich habe so den Eindruck, man beschäftigt sich erst mit dieser Krankheit, wenn es einen selbst oder in deren Umfeld betrifft. Und ich glaube, viele einflussreiche Menschen hören dein Format hier auch. Und ich bin sehr dankbar, dass ich aufmerksam machen darf in diesem Rahmen auf diese Krankheit und dass es die gibt, dass es eine der letzten großen, wenig bis nicht erforschten Krankheiten ist und dass die Familie Ströck jetzt auch eine Möglichkeit geschaffen hat, sich hier zu engagieren und zu informieren, was ich einen sehr, sehr tollen und bemerkenswerten Schritt finde.
Danke, Mikis, für diese Initiative. Wir werden dann, wenn unser Film auf LinkedIn gepostet wird, auch in den Kommentaren die entsprechenden Kontaktdaten nochmal angeben und vielleicht auch ein Spendenkonto. Danke, diese Krankheit, wie ich gelernt habe, betrifft über 20.000 Österreicherinnen in den unterschiedlichen Schweregraden natürlich und ist daher auch kein Minderheitenprogramm. Lieber Mikis, herzlichen Dank, dass wir mit dir eine Reise machen konnten durch die Veränderungen in der Bau- und Immobilienwirtschaft, Nachhaltigkeit, Kultur und vor allem Digitalisierung. Und ich wünsche dir in deiner neuen Funktion alles Gute für dich und die österreichische Wirtschaft.
Danke vielmals für die Einladung, hat mich sehr gefreut, hier zu sein. Spannender Austausch. Die Digitalisierung wird die Bauwirtschaft mit Sicherheit in den nächsten Jahren deutlich beeinflussen und ich freue mich, das zu beobachten und auch ein bisschen mitgestalten zu dürfen. Vielen Dank.
Danke. Und Ihnen, meine lieben Zuseherinnen, danke, dass Sie heute wieder dabei waren. Einen schönen Tag.